Gottes Segen auch mit euch, Kinder und Jugendliche. So. Ich hoffe, dass das geht. Das hätte ich eigentlich heute Morgen beim Frühstück auch noch nicht gedacht, dass ich mich ins Auto setze und losfahre und jetzt auf der Baustelle stehe. Bin ich, glaube ich, auch nicht richtig angezogen. Die Gemeinde als Baustelle. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe da immer mit verschiedenen Klischees zu kämpfen, mit verschiedenen Vorstellungen, die sicher nicht ganz richtig sind. Aber so eine Vorstellung ist, auf der Baustelle, da wird zuerst geschafft und dann gedacht. Deswegen heißt es ja auch nachdenken, weil man dann anfängt zu denken, wenn der Schaden eingetreten ist. Aber natürlich weiß ich, dass das nur so eine Klischeevorstellung ist. Und bei vorbildlichen Baustellen, da wird eigentlich sehr viel gedacht, manchmal im Hintergrund. Und dann wird auch die Arbeit entsprechend, wenn viel darüber nachgedacht wird. Was ist mir wichtig mit dem Denken? Früher habe ich manchmal, kann ich mich erinnern, eine Rundfunksendung gehört. Da wurden immer Denksportaufgaben gestellt und auch beantwortet. Ich weiß gar nicht, kennt ihr Denksportaufgaben? Der Begriff ist mir in letzter Zeit gar nicht mehr so viel untergekommen. Das scheint ein bisschen aus der Mode geraten zu sein. Denksportaufgaben. Schon das Wort ist ein interessantes Wort. Denken und Sport wird da in Verbindung gebracht. Dann kommt es vielleicht ab und zu mal wieder vor. Ja. Die Frage ist, mag das jeder? Es soll ja auch so Zeitgenossen geben, die da gar keinen Spaß dran haben, die so diese sportliche Herausforderung im Denken gar nicht erkennen mögen und die dem Denken keinen Spaß macht, die das eher als Last empfinden. Ich hoffe jedenfalls, dass unter uns niemand so sitzt, der so gar keinen Spaß am Denken hat, denn ich habe mir eigentlich nichts anderes vorgenommen, als heute Morgen nur ein bisschen nachzudenken mit euch. Und falls doch jemand da gar keine Freude dran hat, da möchte ich mich schon im Vorfeld für entschuldigen. Also heute wollen wir nur so ein bisschen nachdenken über einen Begriff, den ich gefunden habe, oder der eigentlich in unserem Mund oft vorkommt, der immer wieder auftritt und der sehr unterschiedlich mit Bedeutung gefüllt wird. Wahrscheinlich jeden, den du fragst, der hat ein bisschen eine andere Meinung dazu. Und deswegen dachte ich, dass es gut ist, solche Begriffe mal zu nehmen und mal so ein bisschen drüber nachzudenken. Und der Begriff, den ich mir heute rausgesucht habe und mit euch drüber nachdenken möchte, das sind Wunder. Wie denken wir denn über Wunder? Und was verstehen wir darunter? Umgangssprachlich wird das mit den Wundern sehr locker gesehen, da wird locker mit umgegangen. Wir kennen Wundertüten oder jetzt heute Fußball-Weltmeisterschaft, da taucht immer mal wieder das Wunder von Bern auf. Was meint die Bibel, wenn dort von Wundern die Rede ist? Gibt es das heute noch? Wie sollen wir damit umgehen, wenn in der Bibel Wunder berichtet werden? Das Wort Wunder habe ich in meiner Luther-Übersetzung in 91 Versen gefunden. Außerdem wird aber in der Bibel auch oft das Wort Zeichen benutzt. Von Zeichen ist oft die Rede. Dieses Wort kommt sogar 183 Mal vor. Es wird oft synonym für Wunder benutzt, aber manchmal ist Zeichen noch allgemeiner, geht noch ein bisschen darüber hinaus, wird so verstanden als Erinnerungsmal oder als Bestätigung für etwas. Das alles hilft uns allerdings jetzt auch noch nicht viel weiter, wenn wir uns Gedanken machen wollen über die Bedeutung dieses Begriffs Wunder. Da ist es schon viel besser, wenn wir uns einige biblische Berichte von Wundern mal ansehen. Und zwei solcher biblischen Wunder möchte ich auch tatsächlich mit euch ein bisschen näher betrachten. Schön wäre es jetzt natürlich, wenn bei jedem Bericht von einem Wunder in der Bibel auch dabei stehen würde, dass das ein Wunder ist. Dann könnten wir all diese Stellen uns raussuchen und mal gucken, was da die Bibel so alles als Wunder versteht. Aber leider steht das gar nicht immer dabei. Manchmal wird einfach etwas berichtet und nur gesagt, die Leute staunten. Manchmal allerdings steht es auch dabei. Zum Beispiel beim Auszug aus Ägypten, da wird uns ausdrücklich berichtet, dass Gott selbst davon sprach, dass es sich um Wunder handelt. Gott selbst hat das als Wunder bezeichnet. Auch im Neuen Testament, manchmal steht es dabei. Nach dem Wunder bei der Hochzeit zu Kana vermerkt der Evangelist Johannes ausdrücklich, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Also die Verwandlung von Wasser in Wein durch Jesus auf der Hochzeit zu Kana ist ein biblisch verbrieftes Wunder. Aber gerade diese Stelle, die sagt eigentlich noch mehr aus, die zeigt uns noch mehr über Wunder. Aus ihr können wir auch entnehmen, was in der Bibel unter Zeichen und Wundern verstanden wird. Im biblischen Kontext sind Wunder immer Ereignisse, die auf Gott hinweisen. Er offenbarte seine Herrlichkeit, haben wir gerade gelesen. Und die Menschen, die sie selbst erleben oder die nur davon hören, zum Glauben bewegen sollen. Die Jünger glaubten an ihn. Gott lässt Wunder geschehen, damit Glauben zu bewirken. Das ist eine sehr allgemeine Charakterisierung, die noch vollkommen offen lässt, ob wir diese Dinge immer mit unserem Verstand fassen können oder ob sie über unseren Verstand übersteigen. Nur eine Stelle habe ich gefunden, wo das Wort Wunder ausdrücklich in dem Sinne gebraucht wird, dass es unseren Verstand übersteigt. Da kommentiert Paulus die Tatsache, dass in seinem Umfeld falsche Propheten auftreten mit den Worten, und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Für Paulus sind die falschen Propheten in seinem Umfeld etwas durchaus Verständliches, was er verstehen kann, also deshalb kein Wunder. Alle anderen Stellen über Wunder berichten zwar immer Erstaunliches, sie beschäftigen sich aber nicht damit, ob unser Verstand das fassen kann oder nicht. Das ist eine Frage, die aus der Sicht der Bibel uninteressant ist. Sondern die Bibelstellen, die meistens auftreten, konzentrieren sich viel stärker auf die Frage, wer muss hinter diesem Geschehen stehen, damit so etwas möglich ist. Das ist die Blickrichtung der Bibel. Wer muss da dahinter stehen? Sie lenken unsere Aufmerksamkeit also direkt auf Gott. Oft wird uns einfach nur berichtet, dass die Beteiligten Gott priesen, und zwar als den Urheber des Wunders. Ich habe keine einzige Bibelstelle über ein Wunder gefunden, in der die Frage behandelt wird, ob dabei alle Naturgesetze eingehalten werden oder nicht. Deshalb meine ich, dass es falsch wäre, nur dann von einem Wunder zu sprechen, wenn Naturgesetze verletzt sind. Darauf möchte ich gleich noch mal zurückkommen. Zuerst möchte ich noch einmal bekräftigen, was wir schon als charakteristisch für Wunder herausgefunden haben, nämlich, dass sie uns in Erstaunen versetzen und auf Gott als den Urheber hinweisen. Sie lassen den Reichtum und die Machtfülle Gottes erahnen und sollen unseren Glauben stärken. Wunder sind so etwas wie das Alleinstellungsmerkmal für Handeln Gottes. Gelobt sei Gott der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut, sagt der Psalmist in Psalm 72. Das ist das Grundverständnis zu Wundern. Weil aber unser heutiges Denken so geprägt ist, dass wir immer danach fragen, was naturwissenschaftlich möglich ist und was nicht, will ich nun einen kleinen Augenblick lang zwischen zwei Arten von Wundern unterscheiden, nämlich solchen, die ohne Verletzung der Naturgesetze möglich sind und solchen, die die Naturgesetze verletzen. Für jedes dieser beiden Arten von Wundern habe ich ein Beispiel herausgesucht. Beide Wunder haben sich auf dem See Genezareth zugetragen und das erste Beispiel ist das Wunder, das uns Markus in Kapitel 4 ab Vers 35 berichtet. Jesus hatte damals am See gelehrt und dann heißt es weiter, und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren, und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Er aber stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und sie sprachen zu ihm, und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Die Boote, die damals auf dem See Genezareth zum Fischen benutzt wurden, waren gar nicht mal so klein. Und es muss schon einiges auf dem See los gewesen sein, dass solche Boote volllaufen. Die Fischer, gestandene Leute, die sicher schon ganz viele Wetterkapriolen erlebt hatten und sich darin bewährt hatten, diese Fischer waren in Panik. Sie weckten Jesus auf mit dem Vorwurf, dass er ihn umkommen lässt. Aber Jesus bedroht den Wind und der legt sich nicht nur auf der Stelle, sondern es entstand sogar eine große Stille. Das ist fast schon unheimlich. Das Wunder, was Jesus hier getan hat, beschreiben die Jünger mit den Worten, wer ist der? Auch der Wind und das Meer sind ihm gehorsam. Und ich kann dem nur zustimmen. Das ist eines der Ereignisse, die ich mir nicht erklären kann. Sie übersteigen meinen Verstand. Vor allem, weil Jesus ja mehrmals unter Beweis gestellt hat, dass ihm Wind und Wetter gehorchen. Wie er das gemacht hat, bleibt mir ein Rätsel. Trotzdem ist dies ein Wunder, das keine Naturgesetze überschreitet. Um das hinzukriegen, brauchte Gott kein einziges Naturgesetz außer Kraft setzen. Anders sieht es bei dem Wunder aus, das ich in meinem zweiten Beispiel euch vorlegen möchte. Auch dies handelt auf dem See Genezareth, aber diesmal waren die Jünger ohne Jesus auf den See hinausgefahren. In Markus 6 ab Vers 47 steht das und da heißt es dann weiter, und am Abend war das Boot mitten auf dem See und er auf dem Land allein. Und er sah, dass sie sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Um die vierte Nachtwache aber kam er zu ihnen und ging auf dem See und wollte an ihnen vorübergehen. Und als sie ihn sahen auf dem See gehen, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Hier wird uns ein Wunder beschrieben, dass Jesus auf dem See gehen konnte. Auf dem Wasser gehen. Aber nicht nur Jesus konnte auf dem Wasser gehen. In der Parallelstelle bei Matthäus lesen wir auch davon, dass auch Petrus auf Befehl Jesus hin auf dem Wasser gehen konnte. Jedenfalls so lange, bis er Angst bekam. Einen Augenblick lang haben wir dann die Situation, dass Jesus auf dem Wasser steht, während neben ihm Petrus sinkt. Das steht im Gegensatz zu allen physikalischen Gesetzmäßigkeiten, vor allem im Gegensatz zu den Gesetzen der Schwerkraft und zum Auftrieb in Flüssigkeiten. Wie immer wir versuchen, uns dieses Szenario auszumalen, mindestens eines der Gesetze ist verletzt. Wir modernen, aufgeklärten Menschen von heute meinen dann oft, dass so etwas absolut unmöglich ist und zweifeln eventuell an der Richtigkeit der Überlieferung. Wir stützen uns auf unser Wissen, wonach das einfach nicht sein kann. Wir vergessen dabei aber, dass so etwas auch schon für die einfachen Fischer damals einfach nicht sein konnte. Sonst hätten sie Jesus nicht für ein Gespenst gehalten. Übrigens waren die Gesetze, die dabei zum Tragen kommen oder kamen, damals in den Tagen Jesu den Gelehrten der Zeit durchaus bekannt. Das Wissen über den Auftrieb, das stammt von dem griechischen Mathematiker und Physiker Archimedes und er ist schon mehr als 200 Jahre vor Jesus Christus gestorben. Also hätten zumindest die Gelehrten damals auch schon mit den Naturgesetzen argumentieren können. Eigentlich gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen uns heute und denen damals. Das Wunder steht im Gegensatz zu aller bisher gewonnenen Erfahrung. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir uns heute gern auf Naturgesetze berufen, so sind die eigentlich auch nichts anderes als in Formeln und Lehrsätze gegossene Erfahrung. Das drückt man dann unter Wissenschaftlern so aus, dass die Physik eine jetzt habe ich das Wort vergessen. Also jedenfalls, die Physik kann auch nur die Erfahrungen in Sätze pressen. Und so gesehen besteht kein wesentlicher Unterschied zwischen dem zuerst betrachteten Wunder und dem zweiten Wunder, also dem Wunder, wo Jesus dem Wind Befehl gibt und der gehorchte, und dem zweiten Wunder, wo Jesus auf dem Wasser ging. In beiden Fällen berichtet uns die Bibel etwas, das allen menschlichen Erfahrungen entgegensteht. Aber kann man deswegen sagen, dass so etwas nicht sein kann? Ist so etwas deswegen vollkommen unmöglich? Um es gleich vorweg zu sagen, ich glaube, dass so etwas damals möglich war und im Prinzip auch heute sein kann. Weil unser Erfahrungshorizont begrenzt ist und weil wir es mit dem allmächtigen Gott zu tun haben, der auch über allen Naturgesetzen steht. Wie wird Gott in der Bibel beschrieben? Eine sehr schöne Zusammenfassung zur Größe Gottes und zur Allmacht Gottes habe ich im Psalm 148 gefunden. Dieser ganze Psalm ist ein einzigartiger Lobgesang auf die Größe Gottes. Und darin heißt es, Halleluja, lobt im Himmel den Herrn, lobt ihn in der Höhe, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn all sein Heer, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne, lobt ihn, ihr Himmel aller Himmel und ihr Wasser über den Himmel. Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot, da wurden sie geschaffen. Er lässt sie bestehen für immer und ewig. Er gab eine Ordnung, die dürfen sie nicht überschreiten. Hier werden alle aufgezählt, die Gott loben sollen. Aber dies, was ich vorgelesen habe, ist erst der Anfang. Die Erde und all ihre Bewohner werden danach auch aufgezählt. Die komplette Schöpfung wird genannt, alles, soweit menschliche Vorstellungskraft reicht, alle werden aufgefordert, Gott zu loben. Gott und seine Macht, seine Herrschaft, seinen Namen loben. Und zwar, weil sie von ihm geschaffen sind. Gott, der sich uns Menschen selbst vorgestellt hat, als der, der schlichthin einfach nur ist. Der ist der Ursprung alles Seins. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Die Art und Weise, wie Gott erschafft, wird vom Psalmisten kurz und knapp mit dem Halbsatz beschrieben. Er sagt, denn er, nämlich Gott, gebot, da wurden sie geschaffen. Gott spricht und es wird. Das Universum wurde Kraft des Willens Gottes auf seinem Befehl hin geschaffen. In diesem Punkt ist die Bibel in sich vollkommen stimmig. Alle Aussagen der Bibel im Alten und im Neuen Testament, und es gibt einige davon, bekräftigen das so. Hierin ist die Bibel einheitlich. In dem Psalmwort erhalten wir außerdem noch einen wichtigen Hinweis über die Struktur der Schöpfung und über das Zusammenspiel seiner Elemente. Da heißt es dann noch, er gab eine Ordnung, die dürfen sie nicht überschreiten. In der Ordnung, der die Schöpfung unterworfen ist, finden wir die Naturgesetze wieder. Sie sind Bestandteil dessen, was Gott geschaffen hat. Mit der von Gott geschaffenen Materie sind auch die Regeln verbunden, nach der sie sich verhält. Naturgesetze sind so gesehen nichts weiteres wie die Spielregeln der Natur. Er hat die Natur, hat der Natur Gesetzmäßigkeiten aufgeprägt, so wie er es haben wollte. Und er hat sich dabei genügend Spielraum gelassen, um jederzeit die Dinge nach seinem Willen ablaufen lassen zu können. Normalerweise braucht Gott dazu, diese Ordnung, die er geschaffen hat, nicht zu verletzen, nicht zu verändern. Andererseits, wenn Gott, der die Macht hatte, in seiner Weisheit alles so zu schaffen, wie wir es vorfinden, dann hat er auch die Macht, diese Gesetzmäßigkeiten vorübergehend außer Kraft zu setzen. Dann hat er auch die Macht, sie zu verändern. Dann kann er auch Dinge tun, die dem widersprechen, was wir bisher als Naturgesetze erfahren haben. Falls wir also Probleme mit Wundern haben, die die Bibel berichtet und die womöglich auch noch den Dingen widersprechen, die wir im Physikunterricht oder im Biologieunterricht gelernt haben, dann liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass das Bild, was wir von Gott in unserem Herzen haben, zu klein ist. Schon vorhin haben wir als Grundverständnis über Wunder festgehalten, dass sie uns auf Gott als den Urheber hinweisen sollen. Wenn Gottes Motiv dafür, ein Wunder zu tun, letztendlich das ist, dass wir seine Unbegrenztheit erkennen oder zumindest doch erahnen können, damit unser Glaube dadurch gestärkt wird, dann können wir froh darüber sein, dass Gott ganz selten zwar, aber doch ab und zu sich über alle natürlichen Grenzen hinwegsetzt und ein Wunder tut, Dinge tut, die natürlich nicht mehr erklärbar sind. Nur so können wir Gottes wahre Größe erkennen. Die Bibel lehrt also nicht nur theoretisch, dass Gott erhaben ist über alles, also auch über jede Naturordnung, sondern in den geschilderten Erfahrungen und Wundern erweist sich Gott auch so als erhaben über allem. Ich möchte noch kurz auf einen weiteren Aspekt zu dem Thema Wunder hinweisen. Ein bisschen eine andere Blickrichtung. Neben dem Ziel, das Gott hat, sich in unserer Unbegrenztheit zu offenbaren, hat Gott nämlich noch weitere Motive, die sein Handeln prägen, die Grund für sein Handeln sind. Und das sind die Dinge, weshalb nun nicht täglich Wunder geschehen, weshalb wir nicht täglich irgendwas Spektakuläres sehen, warum nicht immer Naturgesetze durchbrochen werden. Um diesen Gedanken verständlich zu machen, muss ich kurz auf den Anfang der Bibel springen. Als Gott die Erde erschaffen hatte, gab er den Menschen, oder ich sollte besser sagen, der Menschheit, den Auftrag, er gab einen Auftrag, ich lese das kurz, in 1. Mose 1, 28, er, nämlich Gott, segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Der Auftrag Gottes ist, dass wir uns die Erde untertan machen sollen, dass wir über sie herrschen sollen. Das ist in einem ganz positiven Sinn gemeint, das heißt verantwortlich vor Gott, so wie es gut ist, sollen wir mit der Erde verfahren. Die Frage ist, wie das gehen sollte, wie das überhaupt möglich ist, wenn sich die Natur nicht zuverlässig nach Regeln verhalten würde. Wenn wir in der Natur kein zuverlässiges, festes, kalkulierbares Verhalten hätten, wie kann man dann sich darüber herrschen? Wie kann man sich das zunutze machen, wenn sich das immer alles anders verhält? Das ist der Grund dafür, nach meiner Auffassung, weshalb Gott sich, obwohl er die Macht hätte, äußerst selten über Naturgesetze hinwegsetzt. Wunder müssen immer die Ausnahme bleiben. Wenn Gott der Natur Regeln gegeben hat, dann will er, dass sie eingehalten werden. Und er selbst hält sie auch ein, denn er ist ein Gott der Ordnung. Deshalb rechne ich, wenn ich bete, zwar schon damit, dass Gott meine Gebete erhört und vielleicht auch mal mit einem kleinen Wunder, aber nicht unbedingt damit, dass Gott um meinetwillen alle Regeln der Natur außer Kraft setzt. Vielmehr erkenne ich die Genialität Gottes und seiner Schöpfung darin, dass es Gott möglich ist, so gut wie alles zu bewirken, ohne dabei ein einziges Naturgesetz außer Kraft setzen zu müssen. Ich bin Softwareentwickler und setze verschiedene technische und kaufmännische Abläufe in Computerprogramme um. Und wenn diese Programme, die ich erstelle, wenn die bei jeder etwas unüblichen Ausgangssituation ihren Dienst versagen, dann sind sie schlecht. Die Qualität meiner Programme wird unter anderem daran gemessen, wie gut sie mit Ausnahmesituationen zurechtkommen. Gottes Naturgesetze kommen auch ausgezeichnet mit Ausnahmesituationen zurecht. So meine ich, dass wenn ich von Genialität spreche, im Zusammenhang damit, dass Gott nahezu alles im Rahmen der von ihm geschaffenen Gesetzmäßigkeiten erreichen kann. Denn auch die Ordnung der Natur, der von Gott geschaffenen Natur, ist genial. Sie ist eben von Gott. Welches Resümee ziehen wir nun aus diesen Betrachtungen? Wie fassen wir das zusammen? Erstens, ich meine, wenn in der Bibel von Wundern die Rede ist und wenn Wunder geschildert werden, dann können wir das getrost so nehmen, wie es da steht. Auch wenn uns manches unglaublich erscheint. Es handelt sich dann um Ausnahmesituationen, bei denen Gott ein Zeichen seiner Macht setzen wollte und ihm ist alles möglich. Zweitens dürfen wir auch heute noch mit Wundern rechnen, weil sich Gott nicht geändert hat. Markus nennt am Ende seines Evangeliums eine Auswahl von Zeichen, die denen folgen, die glauben. Aber auch dabei geht es in erster Linie darum, dass Gott seine Macht demonstriert. Drittens sollen wir uns hüten, bei all unserem Handeln und Beten den besonderen Kick zu erwarten. Fast alle Wunder, die uns bekannt sind, sind in besonderen Stresssituationen geschehen. Viertens, wenn es auch für viele Dinge, die geschehen oder die geschehen werden, natürliche Erklärungen gibt, dann heißt das nicht, dass Gott nicht gehandelt hätte. Wir sollen vielmehr zuerst davon ausgehen, dass Gott seine Ziele bzw. die Erhörung unserer Gebete auch auf ganz natürlichem Wege erreichen kann. Und trotzdem hat Gott gehandelt. Und fünftens, das Besondere und Heilbringende am Christsein sind nicht die Wunder, sondern ist die Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Und diese Beziehung kann durch kein Wunder ersetzt oder aufgewogen werden. Amen.